Carlos Angelika, wie wird man in diesen Zeiten kein Arschloch?
Meine erste Reaktion auf die Frage ist ja eigentlich, ich glaube, als Frau bin ich viel weniger gefördert. Aber vielleicht ist das schon irgendwie Teil des Problems. Vielleicht darf man sich einfach nicht sicher fühlen, muss wegbleiben und irgendwie, ja, man darf sich nicht gefeit fühlen davon, ein Arschloch zu werden.
Carlos?
Stay woke, Sister. Ich glaube, nicht ablöschen, neugierig bleiben, nicht das Gefühl haben, dass man schon alles weiss.
Der Ton wird immer rauer, online, in der Politik, auf der Strasse. Das überrascht irgendwie nicht, wirklich, in einer Zeit voller hasserfüllter Konflikte. Jeder hat ständig recht, niemand lässt mir richtig zu. Und dabei stellt sich eine ganz grundlegende und durchaus auch politische Frage. Wo bleibt eigentlich der Anstand? Wie will ich mich in all dem verhalten? Und bin ich vielleicht selber auch Teil des Problems, ohne das zu merken? Heute fragen wir uns deshalb, wie werde ich in diesen Zeiten eigentlich kein Arschloch? Am Anfang habe ich gedacht, das ist gar keine so besonders schwierige Frage. Da habe ich angefangen nachzudenken, nachzulesen und gemerkt, das ist eigentlich ganz schön schwierig. Heute diskutiere ich die Frage zusammen mit Angelika Hardegger und unserem Sondergast, dem Carlos Hannemann. Er ist auch Reporter bei der Republik und ist heute eingesprungen für den Yves Wegelin, der in der Ferien ist. Vielleicht noch wichtig, wir haben den Carlos nicht eingeladen auf die Frage an. Wir haben die Frage für den Podcast zusammen bestimmt, sondern vielmehr, weil der Carlos auch selber schon viel Podcast-Erfahrung hat und seinen eigenen Podcast hat, die als Bua, den ich sehr empfehlen kann und wir auch in den Shownotes werden verlinken. Carlos, Angelika, am Anfang möchte ich euch fragen, erzähl mir mal von einer alltäglichen Situation in eurem Leben, wo ihr euch gedacht habt, okay, jetzt bin ich gerade ganz schön ein Arschloch gewesen.
Eigentlich passiert es immer seltener, weil ich immer seltener im Straßenverkehr unterwegs bin. Wenn ich Auto fahre, dann werde ich wirklich ein Arschloch. Aber ich bin im Straßenverkehr grundsätzlich oder ein flexibles Arschloch, glaube ich. Je nachdem, welches Gerät ich fahre. Das kann sie auf einer Vespa, es kann sie auf dem Velo, es kann sie auf dem Auto. Aber es sind immer alle anderen Verkehrsteilnehmer wirklich die Letzten. Angelika kann es bestätigen.
Ihr seid schon einmal zusammen sehr lange Auto gefahren, glaube ich, etwa 8 Stunden durch Frankreich.
Ich bin so froh, dass das jetzt von sich aus gesagt, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe mir überlegt, als Arschloch-Move das dann einfach verraten, dass der Carlos echt krasse so Road Rage hat. Also,
ja, das ist wirklich so. Aber es stresst auch furchtbar. Wenn ich in ein Auto einsteige, dann geht mein Stresslevel gerade mal irgendwie auf 95%. Und dann da kommt noch so ein scheiß Velofahrer da rein. Und dann noch ein Fußgänger und der andere kann nicht Auto fahren. Und das Lichtsignal. Das ist Horror.
Wo wir ja hier zusammen unterwegs waren, ist ja lustigerweise so gewesen, wir sind gefahren, er hat allen wirklich den Vogel gezeigt. Und irgendwann später, wir sind auf der Autobahn gewesen, haben wir gemerkt, unser Blinker tut nicht. Wir sind das Problem die ganze Zeit.
Das ist ja schön im Autofahren. Es ist ja immer, alle anderen sind das Problem, nur wir selber nicht.
Angelika, wann bist du im Alltag manchmal ein Arschloch?
Immer, wenn ich echt Hunger habe. Also tatsächlich so hangry. Ey, und auch einfach, wenn ich... Ich weiß, es ist noch schwierig, um das so strukturell zu erklären. Es passiert mir immer wieder, dass ich einfach schlecht gelaunt bin. Kürzlich bin ich zum Beispiel eine Hose kaufen und dann schon irgendwie so leicht selbstgefällig in den Laden reingelaufen, weil ich gedacht habe, ich mache jetzt etwas Gutes. Ich gehe wieder mal in den Laden etwas kaufen und bestelle es nicht einfach irgendwie. Und dann bin ich beraten worden und wie ich gefunden habe, schlecht beraten worden. Und dann hat sich das wirklich so aufgestaut in mir drin. So dass, also es war wie eine Anspruchshaltung, wo ich dann gefunden habe, das wird jetzt nicht eingelöst, was ich dort zu gut habe. Und ich bin so unfreundlich geworden gegenüber der Frau, die mich beraten hat und die mir da die Hose hat wollen verkaufen oder nicht verkaufen, wenn ich dann irgendwann das Gefühl hatte, dass ich einfach ja, ein Arschloch war, bin eigentlich im Nachhinein. Sehr unfreundlich.
Das kann ich mir fast nicht vorstellen.
Ja, jetzt habe ich es gesagt. Scheiße, soll ich es wieder zurücknehmen?
Als nächstes habe ich eine Aufgabe von euch. Und zwar, denkt mal ganz, ganz fest an das allergrösste Arschloch, das ihr persönlich kennt. Und dann sagen wir, was für ganz konkrete Merkmale hat die Person?
Egoistisch ist das Erste, was man in den Sinn kommt. Oder narzisstisch, aufmerksamkeitsgierend, unempathisch, rücksichtslos. Ja.
So. Arrogant, würde ich sagen.
Auf jeden Fall.
Mir kommen tatsächlich nur Männer in den Sinn. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es keine Frauen gibt, die böse sind, aber den Begriff Arschloch assoziiere ich tatsächlich mit Männern, weil ich irgendwie das Gefühl habe, das ist so auch grob und laut. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Was ich noch interessant finde, das grösste Arschloch, das ich kenne, ist eben gleichzeitig auch sehr charmant. Und schafft es zum Beispiel auch durch seinen Charme, ist übrigens auch wieder ein Mann, durch seinen Charme auch ganz viele Leute um sich zu scharen. Also man könnte ja meinen, ein Arschloch ist meistens alleine. Die Person, die mir in den Sinn kommt, hat eine sehr grosse Gefolgschaft auch, kann Menschen sehr stark von sich überzeugen, ist sehr einnehmend. Und was ich noch interessant finde, als ich über das nachgedacht habe, habe ich so gemerkt, dass ich mich so gefragt habe, wow, bin ich echt falsch, dass ich die Person so schwierig finde? Also könnte es echt sein, dass ich vielleicht einfach neidisch bin oder eifersüchtig. Das finde ich auch noch einen interessanten
Aspekt.
Was
dich dann selber würde wieder zum Arschloch machen.
Genau, ja. Genau.
Aber ist es so bully-mässig? Also das Arschloch ist immer noch der erwachsene Bully auf dem Pausenplatz.
Mega, der erwachsene Bully, aber auch nicht so dumpf. Also in dem auch mega manipulativ und schafft es auch, also schon fast so leicht psychopathisch, also schafft es auch immer, im einen Moment sehr grob zu sein, so unempathisch, aber dann im anderen Moment, wenn es im Eigennutz wieder etwas bringt, sehr zuvorkommend, sehr einfühlsam, lässt zu. Also es ist eben nicht einfach so eine einfache, dumpfe, grobe an. Das finde ich noch interessant.
Aber es ist interessant, dass man vordergründig schon immer also mit so männlich konnotierten Eigenschaften assoziieren, oder? Eben das Grobe, das Laute, das, und wir denken alle an Männer. Mhm. So. Und, aber ich glaube, es gibt schon auch noch eine andere Form von Arschlochismus, wo nicht so offensichtlich ist. Also, weil,
zum Beispiel?
Ja, ich glaube, bei mir selber merke ich, dass ich zum Beispiel oft versuche, gerade nicht ein Arschloch zu sein und durch das auch unentschieden oder unklar bin. Mm, und da ist eigentlich eine andere Form von Arschlochismus, mm-hmm. wo man kann, in dem, dass man wie so selber nicht klar ist und A oder B oder C sagt, eigentlich auch Verantwortung anderen mm-hmm. Leuten auslagert. Und das kann ja auch etwas Arschlochiges mm-hmm. haben.
Und sie durch das quasi Scheiß manövriert.
Genau. Und wobei, jetzt muss man dann vielleicht Arschlochismus nachher dann ein bisschen genauer noch definieren.
Genau, auf das gehen wir jetzt gerade ein. Weil ich habe euch die Frage gestellt, nach dem allergrössten Arschloch, den ihr kennt, weil die Frage ist tatsächlich in einer Studie gestellt worden, die das untersucht hat. Es gibt eine sehr sehenswerte Arte-Dokumentation, die über die Studie berichtet hat. Und ich schlage vor, wir hören schnell rein, was die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler herausgefunden haben.
Die Verhaltensweisen eines Arschlochs wollte 2022 auch eine Studie der Universität Georgia herausfinden. Und zwar wortwörtlich, kein Witz. In der Studie wurden 400 Teilnehmer gebeten, an das allergrößte Arschloch zu denken und dessen Merkmale zu beschreiben. Euch haben wir die Frage auch gestellt. Was sind eurer Meinung nach die typischen Charaktereigenschaften eines Arschlochs? Viele nannten Empathielosigkeit und Rücksichtslosigkeit. Aber auch Respektlosigkeit, Aggression, Ignoranz, Egoismus natürlich, Arroganz, Gier, Neid, Rachsucht und noch viel mehr. Die vier meistgenannten Attribute eines Arschlochs in der Studie aus Georgia waren Aggression, übertriebene Anspruchshaltung, Rücksichtslosigkeit und Manipulation. Die größten Arschlöcher im Leben der Befragten waren übrigens Männer mittleren Alters, durchschnittlich 42.
Meine erste Frage.
Carlos,
wie alt bist du eigentlich?
Guilty as charged. Wie viel hat sie gesagt?
42 und ein Mann.
Ja, ich bin schon drüber, voll easy.
Du bist 43, oder?
Ja.
Good for you. Könnt ihr mit dem etwas anfangen, was ihr jetzt gerade gehört habt?
Voll. Das habe ich vorher vergessen. Was war es? Gier noch. Need, Entitlement. Das finde ich sind schon mega.
Was ist Entitlement?
Übertriebene Anspruchshaltung, glaube ich, ist die richtige Übersetzung. Das Gefühl haben, man hat Recht auf alles. So mhm. würde ich das übersetzen.
So wie ich in dem Laden. Das ist ja irgendwie ja. Der Ursprung. Ich habe das Gefühl gehabt, weil ich jetzt hier angegangen wieder mal in den Laden, habe ich den Anspruch auf dies, das und jenes. Aber ich glaube, Entitlement führt schon auch zurück zu der Frage, also auch zu der Gender-Frage. Mhm. Weil es einfach die Frage stellt, also was glaube ich, steht mir zu oder was ist mir beigebracht worden, steht mir zu. Mhm. Und irgendwie bei dem Entitlement kommt mir immer das Beispiel in den Sinn, wie mir mal jemand, der an der HSG studiert hat, erzählt hat, am ersten Tag ist einem dort gesagt worden, ihr seid die Elite von der kommenden Zeit. Und das ist ja Entitlement quasi produzieren oder anerziehen eigentlich.
Das ist krass, das ist mir auch gesagt worden, als ich in die Kante St. Gallen gegangen bin. Wirklich bei der Kante. Und dann ist der Latinlehrer dort angekommen und hat in der ersten schon gesagt, ihr seid die Elite dieser Stadt. Und das war so die Ansage, dass ich dachte, weird. Aber ja, so, das, ich glaube, das führt dann schon so ein bisschen zu dem, dass du das Gefühl hast, du bist dort etwas Besseres.
Jetzt finde ich das so interessant, also wenn wir wieder auf die Studie zurückkommen. Also, was mich als erstes irgendwie überrascht hat, dass es ja tatsächlich eine ernsthafte wissenschaftliche Auseinandersetzung gibt mit dem Phänomen Arschloch. Und dann habe ich mich gefragt, ja, wieso eigentlich? Und was ich spannend finde, ist, dass ich das Gefühl habe, das Arschloch erfüllt ja nicht jetzt wirklich Bedingungen für eine wissenschaftliche oder sogar journalistische Analysekategorie. Also ich glaube, wir würden äußerst selten im Artikel schreiben, das ist jetzt ein Arschloch, obwohl wir das vielleicht sogar denken. Aber was ich interessant finde, ist, ich habe das Gefühl, unter einem Arschloch, und das zeigt die Studie auch ein bisschen, verstehen Klasse- und kulturübergreifend relativ viele Menschen eigentlich das Gleiche. Also wenn man sagt, die Person ist ein Arschloch, haben wir alle plus minus eine sehr klare Vorstellung davon, wer das ist oder was das für eine Person könnte sein.
Was folgt denn daraus oder was ziehst du daraus? Finde ich schon mega interessant.
Ich weiss es nicht. Ich würde das jetzt auch mal so als Feststellung im Raum stehen lassen. Was ich aber schon auch das Gefühl habe, es ist auch eine Beleidigung. Vielleicht müssen wir das an dieser Stelle mal noch erwähnen. Oder wenn man jemandem sagt, du bist ein Arschloch, ist meinst Fäkalsprache.
Ich finde es eigentlich noch krass, wie oft wir Arschloch sagen jetzt in dieser Folge.
Ja, es ist auch ein bisschen unangenehm. Ich finde, gleichzeitig hat es ja manchmal auch ein bisschen befreiend, einfach zu sagen, die Person ist einfach wirklich ein Arschloch. Es hat so im Urteil etwas sehr Unmissverständliches und Klares. Und gleichzeitig geht es natürlich auch etwas problematisch, weil man natürlich alle Brücken abreißt. Dass wenn man jemandem sagt, du bist ein Arschloch, dann ist das oftmals das Ende von einer Diskussion. Ich glaube, man darf sogar auch jemanden anzeigen, wenn man ihm ein Arschloch sagt. Carlos lacht.
Also, kann ich das erzählen?
Du kannst das schon erzählen, ja.
Es hat mal jemand gegeben, ich muss jetzt aufpassen, wie ich das erzähle, damit ich nicht schon wieder in einen Rechtsstreit eingewickelt wird. Es hat mal jemand gegeben, der hat mir sehr regelmäßig in grösserer Kadenz E-Mails geschrieben, wie schlecht wir da in der Republik unseren Job machen. Und dann hat es mal einen Morgen gegeben, wo ich irgendwie wahrscheinlich schon 50'000 andere Probleme hatte. Und wahrscheinlich bin ich auch noch Auto gefahren am Morgen. Gut, das ist unwahrscheinlich, aber ich bin wahrscheinlich im Auto gestanden, im Stau und weiss nicht was, auf den 300 Metern, die ich habe zur Arbeit. Und dann bin ich ins Büro gekommen und als erstes, was ich gesehen habe, war ein E-Mail von dieser Person, die irgendwie wieder der Republik das Ende und alles Böse gewünscht hat. Und dann habe ich dieser Person zurückgeschrieben, lieber Herr, sowieso, Sie sind ein missgünstiges Arschloch. Und das ist nicht gut angekommen. Er hat prompt gerade eine Anzeige bekommen wegen Beschimpfung. Das ist tatsächlich ein Straftatbestand. Wir haben uns dann noch einigen können, weil irgendwie schon auch klar war, dass die Person so oft es darauf angelegt hat, dass jetzt etwas kommt, dass irgendwann auch mal hätte müssen in Kauf nehmen, dass Beleidigung zurückkommt. Aber wir haben uns dann schon gut einigen können.
Du hast mir das perfekte Stichwort gegeben. Wie findet man eigentlich heraus, ob man selbst ein genuines, zertifiziertes Arschloch ist? Weil Arschlochungen, das haben wir in dieser Folge herausgefunden, verhalten wir uns alle mal. Aber wenn ist man wirklich ein Arschloch durch und durch? Und das Problem ist ja dabei, ein Arschloch hält sich, glaube ich, sehr selten selber für eins. Und ich habe deshalb gebeten, im Vorfeld von dieser Folge einen Online-Test auszufüllen, wo verschiedene Universitäten entwickelt haben und online gestellt haben, den sogenannten D-Factor-Test. Ein hoher D-Factor zeigt eine extreme Form von individueller Nutzermaximierung an. Und eine Person, die einen hohen D-Factor hat, geht sprichwörtlich über Leichen. Also ist bereitwillig, Schaden in Kauf zu nehmen bei anderen Personen oder führt er sogar absichtlich herbei. Ein richtiges Arschloch halt. Jetzt sind wir natürlich keine Psychologen und keine Expertinnen auf diesem Feld. Und darum ist das auch eher so ein Spielerei, also vielleicht für unsere Zuhörerinnen. In dem Test muss man so ganz viele Fragen beantworten, ungefähr 72. Und am Schluss kommen dann den Score zwischen 1 und 5 über. Und jetzt kommt der Moment von der Wahrheit, meine Lieben. Jetzt finden wir raus, ob ihr Arschlöcher sind oder nicht. Carlos, was hast du für einen D-Factor gehabt?
3,9.
No way, nicht einmal nein, ich nein. bin so hoch
gehabt. Nein, ich hatte wirklich einen recht tiefen Defektor. Mein Defektor ist 1,43.
Ah krass, das ist richtig tief, Angelika.
Elia sagt, gell, ich habe nicht gedacht, das ist viel zu tief.
Ich
habe, meine,
muss
ich überlegen,
tief,
ob ich meine kann sagen.
Ich habe einen 1,93.
Okay,
und du, Angelika?
Shit.
Was hast du?
Wie viele Mal haben die den Test ausgefüllt? So beim dritten Mal, sind wir dann so tief.
Ich habe versucht, abzukommen.
Nein, scheiße, ja, ich bin tatsächlich höher bei 2,1. Ich bin in dem Fall das grösste Arschloch da.
Nein, 2,1 ist sehr gut.
Das ist sehr gut.
Das ist ein gesundes... Ich glaube,
ich tue das jetzt auch einordnen, dass ihr nicht das Gefühl habt, dass ich merke, der Test verunsichert uns. Also ich habe mich dann mit dem Test auseinandergesetzt und es gibt einen D-Factor-Index, der reicht von 1 bis 5. Wer zu nahe am 1 ist, der läuft die Gefahr, selber ausgebeutet zu werden. Und ein D-Score zwischen 1,5 und 3 steht für einen gesunden Egoismus. Also einen Egoismus, der auch die eigenen Bedürfnisse ernst nimmt, aber auch die von den anderen. Und ein Wert über 3, dann wird eine Person für ein Umfeld in der Tendenz unangenehm und sozial problematisch.
Also 2,1 ist eigentlich super.
2,1 ist super, Angelika. Ja.
Das ist so ein gesundes
Selbstbewusstsein. Meine Einschätzung,
1,4 ist eigentlich ein bisschen drunter.
Ich bin jetzt so ehrlich, ich habe den Test zweimal ausgefüllt. Beim ersten Mal hatte ich 2,6. Aber ich habe das Gefühl, ich habe beim zweiten Mal ehrlicher ausgefüllt als beim ersten Mal.
Was, du wirklich zweimal ausgefüllt?
Ja. Da kommen noch Confessions. Ja, ich habe ihn wirklich nur einmal ausgefüllt und ich habe das Gefühl, ich habe ihn auch voll ehrlich ausgefüllt.
Aber ich muss sagen, ich finde es interessant. Also ich kann es empfehlen. Es bringt einen schon ins Nachdenken, so die Fragen. Nicht?
Ja, mega.
Ja.
Und man sieht dann auch, wo man Ausschläge hat. Also bei welchen D-Factors, also bei welchen dunklen Attributen quasi. Ich habe zum Beispiel Ausschläge bei Machiavellismus und Ansprüchlichkeit. Und ich glaube, das passt.
Ja.
Carlos hat einen Ausschlag bei Gehässigkeit.
Ja, einen Ausschlag bei Gehässigkeit. Wirklich, das ist dann, wenn ich im Auto fahre.
Wichtig ist bei diesem Test natürlich schon auch, dass man die Fragen sehr ehrlich beantwortet. Also vielleicht weicht dein höherer Wert, Angelika, von uns ein bisschen ab, weil du die Frage ehrlicher beantwortet hast als mir. Könnte ich mir jetzt irgendwie auch noch vorstellen. Und schon wichtig, das ist natürlich eine totale Spielerei, aber wenn man den Test ausfüllt, die Werte werden dann nachher tatsächlich auch für die Studie verwendet. Wenn ihr das selber machen wollt, dann haben wir den Test in den Shownotes verlinkt. Das Interessante ist ja, die allermeisten Menschen sind ja keine zertifizierten Arschlöcher. Also ich persönlich zumindest gehe davon aus, dass eigentlich die allermeisten Menschen gutmeinend sind, lieb. Und gleichzeitig haben wir ja vorher auch gemerkt, wir verhalten uns immer wieder mal auch nicht unbedingt so, wie wir das vielleicht selber von uns denken oder wie wir das selber von uns möchten. Und es gibt Bedingungen, die das verstärken. Und Carlos hat vorher gesagt, du bist am Morgen ins Büro gekommen, vielleicht so ein bisschen gestresst. Und auch zu diesem Thema gibt es wissenschaftliche Forschung und ich schlage vor, wir hören schnell die Arte-Doku rein.
Der Stanford-Professor Robert Sutton. Er untersuchte, welche Faktoren Arschlochverhalten begünstigen. Stellen wir es uns als eine Art Rezept vor. Die Grundmasse, um zumindest temporär ein Arschloch zu werden, besteht aus wenig Schlaf und Hektik. Dann ordentlich Druck hinzugeben. Das reicht in der Regel schon, um andere grob zu behandeln. Zum Schluss noch ein Umfeld, das spiegelt, dass Arschlochverhalten okay ist und denjenigen gewähren lässt. Voilà.
Kennt ihr das?
Ja, klar. Also ich glaube, das ist ja das, was am meisten passiert. Man ist nicht immer ein Arschloch, sondern es passiert einem praktisch, dass man eins ist.
Stress macht mega etwas aus. Ich glaube, das ist voll das. Also wieso... Auch in dieser Situation, die ich vorher geschildert habe, es geht ja dann genau darum, so, hey, jetzt mag ich einfach nicht mehr. Und es ist ja mir völlig klar, dass das nicht okay ist. Und in dem Moment setze ich mich ja wie über meine eigene Wertvorstellung darüber hinweg und sage so, I don't care. Jetzt muss es einfach mal raus. Und ich glaube, das hat schon mega viel mit diesen Stressoren zu tun.
Ich kenne das mega aus dem Redaktionsalltag, wo es sehr oft sehr stressig ist und wo es viel Druck gibt, viel Leistungsdruck auch. Und da gibt es oft Momente, wo ich selber, ich glaube, sehr ein ruhiger Mensch, aber wo ich sehr oft merke, so, boah, jetzt könnte ich dir gerade eine Gurgel gumpen für Sachen, die teilweise ganz klein sind oder ganz, ganz unbedeutend.
Ich bin da wirklich so total entspannt.
Ja, genau, Carlos. von wo ich es auch kenne, ist vom Fußballplatz tatsächlich. Ich habe als Jugendlicher sehr viel Fußball gespielt und ich bin, glaube ich, nie so ein Arschloch gewesen wie auf dem Fußballplatz. Mann, oh Mann. Ich habe meine Gegenspieler richtig, richtig, richtig aufgeregt.
Weil dich nicht an die Regeln gehalten hast oder weil du laut gewesen bist?
Im Fußball gibt es einen Schiedsrichter oder eine Schiedsrichterin. Und ich glaube einfach, ich habe gewusst, wie ich mich verhalten muss, dass ich nicht sanktioniert werde. Also ich bin immer ganz, ganz fest an Grenzen von den Regeln gegangen. Ab und zu ist sanktioniert worden und dann habe ich mich dann auch wieder besser verhalten. Kennt ihr das?
Also eigentlich so ein bisschen fies.
Weil mega fies, weißt du, also so immer so ein bisschen am T-Shirt ziehen, genau, zum Beispiel, immer ein bisschen oder ein bisschen auf den Fuss stehen.
Das ist schon ein bisschen arschlochig.
Aber das ist arschlochig, aber ehrlich gesagt, das ist ja eigentlich das Umgekehrte, weil es ist ja sozusagen eine Provokation. Man versucht ja, jemanden zu provozieren, dort hinzukommen, bis dann irgendwie der heißblütige Stürmer, wo ich jetzt 15 Mal auf den Fuß gestanden bin, irgendwann ausflippt und mich schupft und Tätlichkeit der roten Karte bekommt. Und das ist eine sehr perfide Art vom Arschlochismus, würde ich sagen.
Ich finde es mega interessant, weil es mich zurückdenken lässt an die Frauenfußball-EM. Dort hat es doch vorher immer die Debatte gegeben, ist jetzt eigentlich Frauenfußball der bessere Fußball als der Männerfußball? Mhm. Weil weniger Schwalben, fairer, keine Zeitverzögerung, eben nicht so Moves, wie du sie offenbar auch gemacht hast. Und ich habe eigentlich immer ein bisschen gefunden oder oft gedacht in diesen Debatten, es nervt mich ein bisschen, dass man über das diskutiert, weil es auch so ein bisschen tönt nach, Frauen dürfen jetzt auch nicht Zeit verzögern in einem Spiel, wo ja, also wo es darum geht, dass man gewinnt. Mhm. Frauen dürfen nicht hässig werden auf dem Fußballplatz, sie dürfen nicht aus der Haut fahren gegenüber Schiri, der Schiri, wo ich dann wie finde, ja, also das ist einfach dann auch wieder eine übertriebene Anspruchshaltung an Frauen. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt habt.
Da könnt ihr vielleicht sonst mal für eine andere Folge dann noch mitnehmen. Sind Frauen die besseren Menschen, wäre dann vielleicht das Thema.
Hey, wir schreiben es uns auf. Aber ich glaube, das Interessante daran ist, was du sagst, Angelika, ist, dass natürlich Frauen stärker sanktioniert werden für das Arschlochsein. Und was ich glaube, würde bestätigen, ist, dass natürlich bei Männern das Arschlochsein zum Beispiel viel öfter als Stärke ausgelegt wird. Also ich glaube, ein Fußballspieler, wie ich das einer gewesen bin, der anderen mal auf den Fuß steht, dort finden die Sportkommentatoren, ah ja, weißt du, er ist ein bisschen geschickt, er ist ein bisschen gefitzt. Das ist eben klug, wie er das macht. Und bei einer Frau findet man vielleicht eher, so ein bisschen, das ist so ein, wie sagen wir auf Schweizerdeutsch, so ein bisschen ein Reissbesen. So ein bisschen Horror auf der Zähne. Also sind jetzt sehr bewusst die sexistischen Bezeichnungen, weil das natürlich tatsächlich so im Diskurs vorkommt. Lass uns an dieser Stelle noch ein bisschen mehr auf, jetzt haben wir sehr viel über uns geredet und wir wollen in diesem Podcast ja auch wirklich immer wieder auf die politische, systemische Ebene gehen. Und das ist ja auch der Grund, wieso wir die Frage ausgewählt haben. Der Literaturwissenschaftler und Soziologe Lutz Meier hat letztes Jahr ein Buch mit dem Titel «Phänomen Arschloch» geschrieben. Und darin diagnostiziert er eine Hochkonjunktur des Arschlochtum. Und behauptet, dass es gerade die perfekten Wachstumsbedingungen für allgemeines Arschlochtum gibt. Teilt ihr die These?
Ich finde die These mega zutreffend. Also ich meine, wenn man umschaut, irgendwie an den verschiedenen Spitzen der Regierungen, es stehen ja dort wirklich so Arschlöcher wie aus dem Lehrbuch, wie wir es vorher ja auch gehört haben in den anderen Beiträgen. Und ich glaube, es gibt so eine Grundvoraussetzung, die nennt sich Kapitalismus. Und in dem Kapitalismus inne, glaube ich, oder sagt ja der Meier, ich teile einfach die Ansicht, das sagt der Meier in seinem Buch, ist es eigentlich fast nicht möglich, nicht zumindest ein bisschen ein Arschloch zu sein, weil wir wie Teil von dem System sind. Und das finde ich eigentlich auch sehr gut nachvollziehbar, weil es ja sehr viele Eigenschaften, die wir mit Arschlochtum assoziieren, eigentlich im Kapitalismus sehr erfolgsversprechend sind. So, also wenn man jetzt sagt, alles was so das Ellbögeln, Rücksichtslosigkeit, Gier und so weiter angeht, sind ja Probleme, aber auch zumindest kurzfristige erfolgsversprechende Eigenschaften im Kapitalismus.
Also ich bin mir unsicher, ob die Kapitalismusthese, ob sie denn wirklich jetzt die Konjunktur erklärt. Weil Kapitalismus ist nicht neu. Also das ist irgendwie nicht, das hat sich nicht verändert jetzt in dieser Zeit. Plus, wenn man in andere Systeme schaut,
hat
auch alle ein Arschloch an der Spitze, kann man sagen.
Was wäre denn deine Erklärung, Angelika?
Also was ich interessant finde, ist, dass Arschlochtum ja tatsächlich in geworden ist oder dass die Leute, die an der Spitze sind, versuchen, quasi Arschlochtum zu propagieren. Also, dass sie sagen, es ist gut, wenn man egoistisch ist. Es ist gut, wenn man für sich selber schaut und das Leben oder die Politik und die Wirtschaft, es ist eigentlich immer ein Kampf. Alles ist Kampf.
Hast du ein Beispiel für das?
Also der Donald Trump hat, bevor «Make America Great Again» so der Slogan wurde, ist in so einer Protokampagne der Slogan gehabt, «Let's get tough». Mhm. Und ich finde, das merkt man immer noch sehr gut. Elon Musk ist sicher auch ein Beispiel oder Javier Milei. Was ich interessant gefunden habe bei dem Lutz Meier, ist, dass er den Begriff Gutmensch als Gegenstück praktisch zum Arschloch reinbringt. Und Gutmensch ist ja nicht etwas, wo linke oder progressive Leute, also es ist keine Selbstbezeichnung, sondern etwas, wo von außen, von libertärer Seite, sagen wir mal, gesagt wird, das sind eben die Gutmenschen, die Illusionisten, die Ideologen, also in Abgrenzung zum eigenen. Und das finde ich neu. Also ich finde, das ist Konjunktur, dass es propagiert wird, das Arschlochtum. Und das, glaube ich, hängt schon, also ist wie eine Art gegenrevolutionäre Bewegung zu einer revolutionären Bewegung, die äußerst freundlich, äußerst vorsichtig war in der Sprache.
Woke.
Ja.
Also das, was du würdest sagen, das, was man sozusagen als soziale Fortschritte in den letzten, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Jahren gemacht haben, was Gleichstellung angeht, was die Themen, dass die eigentlich eine Gegenrevolution auslösen und darum auch umso lauter Egoismus und all diese Sachen propagiert werden. Verstehe ich die richtig, Angelika?
Also ich glaube zum Beispiel im Feminismus würde ich das schon so sagen. Also ich glaube, dass das arschlochige Männliche so Konjunktur hat. Ich glaube, das kann man schon erklären mit einer Reaktion drauf oder beziehungsweise wieso findet das so viele Leute so attraktiv und wählen Politiker, die das so leben oder propagieren. Ich glaube, das hat damit zu tun, mit einem Gefühl von Machtverlust, das Verhalten, das man jahrzehntelang, wo einfach normal, in Anführungszeichen, war, noch nicht mehr normal war und angegriffen worden ist. So das Entitlement tatsächlich. Also gewisse Sachen stehen mir zu, einfach weil ich Mann bin. Ja, ich glaube schon, das hängt zusammen.
Was ich sehr interessant gefunden habe, ich weiß nicht, ob ihr das Buch von der Caroline Amlinger und dem Oliver Nachtwey gelesen habt, das jetzt im Moment überall ist, das sich mit Zerstörungslust beschäftigt. Sie sagen, das ist jetzt so ein bisschen grob zusammengefasst, dass nicht unbedingt die Leute arschlochiger werden, sondern dass es bestimmte soziale Lagen gibt, wo so destruktive, antisoziale Haltungen in den Menschen hervorbringen. Und sie schreiben von einer wachsenden Gruppe von Menschen, die das Gefühl hat, dass sie in ihrem Leben irgendwie blockiert sind. Also man strengt sich irgendwie an, man hält sich an die Regeln und trotzdem bleibt einem der Aufstieg irgendwie verwirrt. Also dass das Meritokratieversprechen mit dem, wo wir eben ja auch alle aufgewachsen sind, dass sich das für viele Menschen nicht wirklich so erfüllt, wie sie das vielleicht erwartet haben. Und sie sagen dann ja, aus der Mischung aus Kränkung, Statusangst und Ohnmacht erwacht dann so etwas wie der eigentümliche Wunsch, die Welt brennen zu sehen. Strukturen, Institutionen lustvoll zu beschädigen und in dem auch anderen zu schaden. Und viele von den Leuten, die sie befragt haben für ihre soziologischen Studien, AfD-Anhänger, Trump-Fans etc., etc., die erleben die liberale Demokratie dann auch nicht mehr länger als Versprechen, sondern etwas, was sie in dem blockiert. Und geben dann den Eliten geschuldet, Migrantinnen, Feministinnen, den Faulen, ja, für so ein Schlusszeichen. Und die Grausamkeit wird dann plötzlich etwas Attraktives, weil es eben ein Versprechen enthält, in dem Innen irgendwie wieder handlungsfähig zu sein. Also etwas zu machen, als jemand zu sein, der etwas bewirkt, wenn es eben auch nur Zerstörung ist. Und das habe ich in Ihrem Buch wirklich den interessantesten Gedanken gefunden. Könnt ihr mit dem etwas anfangen?
Mega, es lässt mich denken, also vor allem der Begriff von dieser Ohnmacht oder die Reaktion auf die Ohnmacht. Es lässt mich denken, also die private Streit, also wenn man sich überlegt, wenn wird man in einem Streit, in einem Konflikt selber zum Arschloch, dann ist es ja wie so, man sagt etwas, man sagt es nochmal, man sagt es nochmal und irgendwann schreist dann halt, weil du das Gefühl hast, du wirst nicht gehört, dann wirst du wie arschlochig. Und ja, insofern glaube ich schon, das ist einleuchtend.
Vielleicht noch ein Gedanke, bevor wir noch weitergehen. Was man, glaube ich, an dieser Stelle schon muss sagen, ich glaube, es gibt die Hochkonjunktur, aber gleichzeitig kann auch wahr sein, dass sich es in vielen Bereichen verändert. Also ich glaube, zum Beispiel die Firmenkulturen haben sich in den letzten 20 Jahren massiv verändert. Ich sehe das, glaube ich, in unserer eigenen Branche, in der Medienbranche. Ich glaube, Arschlochismus wird nicht mehr so toleriert wie vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren war das der Standard gewesen. Ich glaube, dort hat es massive Fortschritte gegeben. Schon auch, weil viele Unternehmen einfach gemerkt haben, dass Arschlöcher in der Tendenz auch sehr viel Geld kosten können. Weil, gerade wenn sie an Macht kommen, Chefinnen und Chefs, die manipulativ sind, die Schaden anrichten, das führt dazu, dass Leute das Burnout gehen. Das kann auch dazu führen, dass sie irgendwann juristische, rechtliche Konsequenzen haben. Und ich glaube, in diesem Bereich hat es schon auch Fortschritt gegeben oder sich etwas gewandelt. Nicht überall, auch nicht graduell, aber ich würde jetzt mal aus meiner eigenen Perspektive sagen, der hat sich auch etwas zum Besseren entwickelt, vielerorts.
Und doch frage ich mich, weißt, wenn gewisse Formen von Arschlochismus nicht mehr akzeptiert sind, ist es dann einfach so, dass man andere findet? Also, dass man andere Wege findet, um Leute dazu zu bringen, dass sie das machen, was man will, dass sie das machen. Frage, also, weißt, obere und untere gibt es immer, überall. Und die Mechanismen spielen ja trotzdem.
Also so etwas wie quasi ein woken Arschlochismus.
Wow, wow, das ist
ich jetzt nicht. Aber mir.
Please elaborate, Ilja.
Ich wollte ein bisschen provozieren. Lass uns doch eins weitergehen an dieser Stelle. Jetzt haben wir viel über andere geredet. Ich möchte zu der Grundfrage zurückkommen. Jetzt sind wir auch selber ein Teil von dieser Welt. Wir erleben auch gerade, wie sie sich verändert, wie der Druck steigt. Wie verhindert man, dass man im solchen Klima selber nicht zum Arschloch wird?
Also auf der persönlichen Ebene glaube ich, durch Verbundenheit, durch das Zusammensein mit anderen Menschen und auch mit guten Freundinnen, die einem den Spiegel vorhebt, wenn man mal eine falsche Abzweigung nimmt. So. Ich glaube, das ist auf der persönlichen Ebene, muss ich auch immer selber irgendwie checken oder einchecken bei sich selber und schauen, hey, bin ich eigentlich noch gerade? Aber ich glaube, es gibt noch etwas anderes, wo zumindest, also eine Erfahrung, die ich glaube, allen, die nicht pathologische Arschlöcher sind, würde empfehlen, zumindest kurzzeitig zu lernen, dass es noch etwas anderes gibt als Egoismus. Und das ist mir so aufgegangen, als ich mal ein Essay von der Franziska Schutzbach, Soziologin und Geschlechterforscherin, gelesen habe, wo sie darüber schreibt, über die Erfahrung, die sie hatte nach der Geburt vom ersten Kind, wie sie dort irgendwie raus ist mit dem Baby, an die frische Luft, das sie in der Hand hat, und sich wie so überlegt hat, ja, wenn ich jetzt das Kind hier anlegen würde, dann würde es einfach sterben. So, und ich glaube, sie schreibt so, was mich zutiefst erschütterte, war die Feststellung, dass mein Baby sterben würde, wenn ich es irgendwo liegen ließe. Fast schockartig wurde mir klar, dass es ohne mich oder eine andere erwachsene Person nicht überleben könnte. Und ich glaube, die Erkenntnis, dass so existenziell verantwortlich zu sein für einen anderen Mensch oder für ein anderes Leben, das führt automatisch dazu, dass man einfach mal, zumindest für ein paar Momente, die eigenen Bedürfnisse komplett zurückstellt. Weil das Einzige, was sozusagen zählt, ist das Überleben von dem anderen Wesen. Das ist so im Kern altruistisch, würde ich sagen.
Ich sehe das. Und gleichzeitig kommt mir der Begriff in den Sinn «Childless Cat Ladies», was ja ein Schimpfwort war für kinderlose Frauen, sogenannte egoistische Frauen in der Magenbewegung.
Voll.
Und ich weiss eigentlich gar nicht, was das denn so genau bedeutet. Es bedeutet vielleicht schon, dass inwiefern ist es eine Frage vom Gefühl von Statusverlust, zum Beispiel von Seiten von Männern. Also wenn du nachher «Childless Cat Lady» als quasi das, der Inbegriff vom Bösen, als Arschloch darstellst.
Um es wie entkräften, ich würde nicht sagen, also ich vertrete nicht die «Childless Cat Lady» These. Ich glaube nur, dass die Erfahrung ist wie ein Mittel gegen Arschlochismus. Aber es ist ja nicht gesagt, dass du per se ein Arschloch schon vorher bist.
Nein, das habe ich jetzt schon auch nicht von dir erwartet. Dass, nein.
Ich glaube, ich finde das interessant, aber ich glaube, das macht ein sehr grosses neues Thema auf, das interessant wäre, separat zu besprechen. Ich glaube, ich möchte eher noch einmal auf die wirklich jetzige auch politische, gefühlte Welterfahrung eingehen und was das mit einem selber macht und wie man auf das reagiert, auch vielleicht innerhalb des politischen Diskurses, weil man ja zum Beispiel auch sehr oft erlebt, dass einem etwas aufregt oder verunsichert oder Angst macht. Angelika, wie wirst du kein Arschloch?
Ja, ich glaube, wie auch der Carlos, man muss wach bleiben. Also man muss wie wissen, dass man es werden kann. Tagi Magi, also das Magazin vom Tagesanzeiger, hat kürzlich, finde ich, sehr zu Recht erinnert an einen Text von David Foster Wallace, der heißt «This is water».
Thanks and congratulations to Kenyans graduating class of 2005.
Das war ursprünglich eine Rede für so eine Abschlussklasse am College oder an der Uni.
There are these two young fish swimming along. And they happen to meet an older fish swimming the other way, who nods at them and says, "Morning, boys, how's the water?" And the two young fish swim on for a bit, and then eventually one of them looks over at the other and goes, "What the hell is water?"
These von dem Essay oder von der Rede ist, Bildung besteht oder wahre Bildung besteht eigentlich nicht drin, dass man Wissen anhäuft, sondern dass man lernt, sich seiner bewusst zu sein und seiner Position bewusst zu sein. Also quasi wissen, in welchem Wasser dass man schwimmt. Also wissen, ich bin in einem Umfeld und es gibt nicht nur mich. Ich muss wie aus meiner eigenen Perspektive immer wieder raus und Perspektive wechseln, mich in andere hineinversetzen. Und so kommt man eigentlich durchs Leben, auch ganz alltäglich. Also wenn ich mich nerv am Morgen im Auto, sagen wir jetzt mal zum Beispiel, Carlos, wenn mir über vorne reinfährt, dass ich mich frage, hey, vielleicht muss der wirklich dringend ins Spital.
Learning how to think really means learning how to exercise some control over how and what you think. It means being conscious and aware enough to choose what you pay attention to and to choose how you construct meaning from experience.
Er hat so eine Stelle in dem Text drin oder in dieser Rede, wo es darum geht, wie, also man lernt, wie zu denken, oder, an den Unis, aber dass man eben auch Kontrolle hat, über was man will denken. Also natürlich kann ich sagen, das Arschloch, wieso überholt mich das da links, rechts? oder ich kann genau denken, wow, vielleicht hat der ja ein krankes Kind auf dem Ding und der muss dringend in Notfall, oder? Und wir haben ja Kontrollen über das und unser Default-Gedanke ist der negative. Und man, natürlich kann man so durchs Leben laufen, aber es ist halt eine Anstrengung, auch immer andersrum versuchen zu denken. Das finde ich ein mega gute, ein Leitstern sozusagen, wie man könnte versuchen zu denken.
That we have to keep reminding ourselves over and over, this is water. This is water. It is unimaginably hard to do this, to stay conscious and alive in the adult world day in and day out. Which means yet another grand cliche turns out to be true. Your education really is the job of a lifetime, and it commences now. I wish you way more than luck.
Etwas, was mich umtreibt, ich merke sehr oft, dass wenn mich etwas auffühlt, dass ich sehr impulsiv reagiere. Ich habe zum Beispiel auch oft das Gefühl, so Republikleserinnen und Leser im, ja, aus dem Dialog kennen das Gefühl teilweise sehr gut. Und ich mich dann gefragt, wieso hast du jetzt den Kommentar auch genau geschrieben? Das trägt jetzt nicht wahnsinnig viel zur Debatte bei. Und ich glaube, ich habe das Wochenende über Ostern habe ich Star Wars geschaut. Seit sehr lange wieder mal. Da gibt es den Master Yoda im fünften Teil, so ein kleines grünes altes Wesen.
How feel you?
Cold, sir.
Wo im ungeduldigen und überschäumenden jungen Held Luke Skywalker sagt, Furcht ist der Weg zur dunklen Seite, Furcht führt zu Zorn, Zorn führt zu Hass, Hass führt zu Leid. Und er warnt den Skywalker, wenn du erst einmal den dunklen Pfad betrittst, wirst du für immer dein Schicksal bestimmen.
What has that got to do with anything?
Everything! Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering.
Und auf dem Luke seine Frage, wie er die gute Seite von der dunklen unterscheidet, antwortet der Yoda, du wirst es wissen, wenn du ruhig bist, im Frieden. Das ist alles ein bisschen kalenderspruchartig und auch ein bisschen kitschig, aber ich glaube, es hat etwas Wahres drin. Also, dass man sich in Zeiten, die so aufgewühlt sind und wo so viel passiert und einem so überfordert, sich immer wieder die Momente rausnimmt, wo man ansitzt und sich gewahr wird, ruhig wird und sich dann in dem innen auch klarer wird. Und ich glaube, das ist eine Gegenbewegung zu dem Stress und zu dem Druck. Ich glaube, es gibt schon so etwas, Und ich weiss, das ist für viele Menschen extrem schwierig, einfach weil sie es auch nicht können. Wenn man 12 Stunden am Tag schafft und noch Kinder zuhause hat und so, dann ist das schwierig. Aber das ist etwas, was ich mir zum Beispiel vornehme als Journalist. Ich habe mir immer vorgenommen, ich will diesem Beruf nicht zynisch werden. Und habe angefangen, am Wochenende das Handy auszuschalten teilweise und zu sagen, hey, jetzt muss ich einfach ruhig werden. Ich habe mich jetzt für einen nicht berieseln lassen für Nachrichten das Wochenende. Und das heisst nicht, dass ich mich nicht engagiere oder dass ich mich irgendwie von der Welt lossage und so quasi ins komplett unengagierte, unpolitische abgleite. Aber dass ich die Ruhe brauche, um gute Entscheidungen zu treffen in einer immer stressigeren, komplizierteren und unsichereren Welt. Gut, das war es von unserem Podcast. Gute Frage. Ich habe noch zum Schluss einen Sonderhinweis. Wir würden uns extrem freuen, wenn wir euch ein bisschen mehr in den Podcast mit einbeziehen könnten. Wenn ihr findet, hey, ich habe selber eine gute Frage, die ich gerne mal stellen würde und die wir in diesem Podcast besprechen sollen, dann könnt ihr eure guten Fragen direkt an uns schicken. An audio@republik.ch oder gerne auch als Sprach- oder Textnachricht an 079 507 6059. Eine gute Frage besteht aus einem Satz und hat am Schluss ein Fragezeichen. Diskutiert in dieser Folge haben unser Gast, der Carlos Hannemann. Merci vielmals, bist du vorbeigekommen.
Danke für die Einladung.
Die Angelika Harecker und ich produziert hat den Podcast unsere Produzentin Laura Bachmann. Das war ein rechter Anschlag-Move, ja. Carlos. Hey, nein, geht dir da die Produzentin anfeilen, Mann? Geht dir gar nicht.
Schön, du ziehst einmal das Mikrofon richtig an.
Vielleicht haben wir doch den richtigen Gast entschieden.
Sag nicht mehr,
die nächste 40 Minuten
sage ich einfach
nicht mehr. Du musst wissen, Carlos, es ist alles
on the record. Okay.
Aber jetzt ist es spät für dich.
Alle Empfehlungen, die wir im Podcast erwähnt haben, Artikel oder Bücher, findet ihr wie immer in den Shownotes. Ihr könnt unseren Podcast abonnieren, Spotify, Apple etc. etc. Und natürlich sind wir euch dankbar, wenn ihr den Podcast Freunden, Familie und Bekannten weiterempfehlt und ihr ihn auch auf den entsprechenden Plattformen gut bewertet. Das hilft uns für ein bisschen mehr Sichtbarkeit. Merci vielmals, dass ihr vorbeikommt und ich wünsche euch einen möglichst anschlussfreien Start in die neue Woche.
Danke.
Schön, bis dann, Carlos.
Merci vielmals. Gut.
Du.
Ich mache den Test auch nochmal. Ich muss über 1,5 kommen.